Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Wir berichten heute über die Eröffnung der Lessing-Tage in Hamburg am Thalia-Theater. Christopher Rüping hat dort den antiken Stoff um Ajax nach Sophokles ganz anders gedeutet. Und wir sprechen über eine Legende des amerikanischen Kinos, Clint Eastwood, und seinen letzten Film, das Justizdrama Juror Nummer 2. Zuerst aber zu der Nachricht des Tages, die jedes Jahr die Musikwelt elektrifiziert. Der Dirigent Simon Rattle wird mit dem Ernst von Siemens Musikpreis 2025 ausgezeichnet. Er selbst weiß das ja genau genommen schon länger, beschreibt heute seine Reaktion allerdings so.
When I looked at the list of the names for the Siemens Prize, I had serious psychological vertigo, because you read one great name after another and it's astonishing. Of course, it's a huge honor.
Es ist natürlich eine große Ehre, sagt Simon Rattle, aber als er auf die Liste der Preisträgernamen vor ihm schaute, sei ihm ernsthaft schwindelig geworden. Ja, die Jury würdigt ihn als einen der wichtigsten und prägendsten Dirigenten unserer Zeit, der für herausragende Interpretationen steht, für Offenheit gegenüber unterschiedliche musikalische Genres sowie für ein unvergleichliches Engagement in der Vermittlungsarbeit. Der Preis ist mit einer 250.000 Euro dotiert. Simon Rattle ist ja seit Jahrzehnten ein Star. Er war Chefdirigent der Berliner Philharmoniker von 2002 bis 2018 und ist derzeit Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Und in Deutschland ist er einem noch größeren Publikum bekannt geworden durch den Film Rhythm Is It. Das war eines der Education-Projekte der Berliner Philharmoniker, über das wir gleich noch sprechen, mit unserem Kritiker Uwe Friedrich. Herr Friedrich, zunächst aber, was zeichnet Simon Rattle denn als Dirigenten aus?
Vision und Kraft und noch dazu ein ungeheures Kommunikationstalent, sowohl mit dem Publikum als auch mit den Musikern. Ich habe ihn nicht nur in der Oper oder mit den Philharmonikern erlebt, sondern auch mit Nachwuchsorchestern der Berliner Musikhochschule Hans Eisler, wo er ungeheuer ermutigend, frisch und fröhlich einfach Musik gemacht hat. Und das hat sich sofort mitgeteilt, auch dem Orchester.
Ihre ersten Worte sind jetzt gerade untergegangen. Ich habe gehört Vision und Kraft. Und dafür, dass er immer so jugendlich wirkt, ist er ja aber ein Muster an Beständigkeit gewesen, mit gerade mal 4 Orchestern, denen er vorstand. Und er hat im Interview bei Deutschlandfunk Kultur heute Vormittag auch gesagt, wie wichtig ihm dieses lange gewachsene Vertrauen im Orchester ist. Dieses Wissen umeinander sei unersetzbar und dass er sich das schon gewünscht habe, seit er als 16-Jähriger in München das Orchester hörte, dem er heute vorsteht, mit Raphael Kubelik am Pult und man nicht sagen konnte, wo dessen Gehirn eigentlich war. So vollständig eins waren Dirigent und Orchester.
Das ist ihm wohl am ehesten gelungen mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra. Da war er lange Jahre Chef und diese Unio Mystica hat sich da sicher hergestellt. Es gibt tolle Aufnahmen. Ich persönlich mag die Sibelius-Symphonien, diese relativ frühe Aufnahme von ihm. Es gibt Janacek aus der Zeit. Da spürt man, dass die wirklich ein Herz und eine Seele waren. Und er hat lange dieses Orchester auch auf internationales Niveau gebracht, woran man merkt, dass er auch ein Arbeiter wirklich war und nicht nur für den Moment lebt, sondern mit dem Orchester auch sich in die Kleinarbeit begibt.
Weil Sie seine Anfänge zitiert haben, Simon Rattle wurde 1955 in Liverpool geboren. Er hat in London Klavier studiert und Schlagzeug. Das konnte er, glaube ich, sogar zuerst und betont immer wieder, dass er Schlagzeuger ist. Merkt man das eigentlich seinem Musizieren auch an?
Das merkt man insofern, als es ihm sowohl auf Rhythmus als auch auf Klang ankommt. Beim Schlagzeug geht es ja nicht nur darum, stramm den Rhythmus zu halten, sondern auch so eine gewisse Agogik reinzubringen, ein Klangfundament zu legen. Ja, das merkt man. Und deshalb sind auch seine Aufnahmen und Aufführungen, zum Beispiel von Janacek, auch Opern, so großartig, weil es da ja auch immer um Pauken und Trompeten im wörtlichen Sinne geht. Das ist so sozusagen das Zentrum seines Musikverständnisses.
Mhm. Ja, und in diese Zeit fällt ja auch sein Engagement für junge Menschen, die per se nicht so viel mit Musik zu tun haben. Wir hören mal, was er heute Vormittag im Deutschlandfunk Kultur sagte, auf die Frage, was ihm am allerwichtigsten sei.
In Britain in the 80s, the education projects that bring people who might not otherwise be in music.
Die Education-Projekte in Großbritannien in den 80er Jahren, als wir mit so vielen unterschiedlichen Jugendlichen gearbeitet haben, die bisher nichts mit Musik zu tun hatten. Schlagwerker arbeiteten mit Gehörlosen. Es war so wichtig, all das weiterzugeben und so viele Menschen wie möglich mit diesem unheilbaren Virus, der Musik, zu infizieren. Diese Arbeit ist sehr, sehr wichtig.
That work is very, very important.
Und in Berlin war das ja das wirklich umwerfende Schulprojekt und vor allem der Film Rhythm Is It über Stravinskys Sacre du Printemps und die Arbeit daran mit Schülerinnen und Schülern.
Und mit dem Choreografen Royston Muldoon, den er sich mitgebracht hat, der auch sehr erfahren darin war, solche Projekte zu leiten. Das hat Simon Rattle ja nicht alleine gemacht. Ich glaube, vorhin ist etwas untergegangen im technischen Loch, dass ich sagte, er ist auch ein großer Kommunikator. Mhm. Und dazu gehört auch, dass er eben die Kommunikation und Vermarktung seiner Projekte so vorangetrieben hat. Die anderen Berliner Orchester waren ein bisschen unglücklich, weil diese solche Arbeit ja auch machen und gemacht haben, kontinuierlich, aber den großen Ruhm hat dann Simon Rattle abgesahnt. Und das hat natürlich so eine gewisse Dialektik. Es ist ja auch ganz richtig, dass er das so nach vorne gebracht hat und auch dafür müssen wir ihm eigentlich dankbar sein.
Dann bleiben wir noch in Berlin. 2002 kam Simon Rattle zu den Berliner Philharmonikern. Da gab es ja ganz sicher auch eben die Zeit vor Rattle und die Zeit mit Rattle. Was hat sich da verändert? Was hat er verändert? Und war das auch eine Erfolgsgeschichte?
Das war mit einem Großteil des Publikums sicher eine Erfolgsgeschichte. Er wurde sehr bejubelt. Er hat großartige Konzerte gemacht, zum Beispiel mit Haydn-Symphonien, zum Beispiel Janáček-Sinfonietta, woran ich mich mit großer Freude erinnere. Aber es hat doch auch vernehmlich geknirscht, weil das Musikverständnis und Interpretationsverständnis von Dirigent und Orchester mitunter auseinanderfielen im deutschen romantischen Repertoire. Also Brahms, Beethoven, Schumann, da wollte Rattle alles unter Kontrolle behalten, dirigiert extrem kleinteilig und gerade dieses Orchester möchte doch auch mal entspannt musizieren und fließend musizieren. Wenn man jetzt mit etwas Abstand seine Aufnahmen auch aus der Zeit hört, merkt man, dass das immer unter Spannung steht und wir wollen auch nicht vergessen, in die Zeit fiel die große Kontroverse über den Klang der Berliner Philharmoniker, dass dieser angeblich deutsche Klang weg sei. Und tatsächlich hat Rattle ein etwas anderes Klangideal gehabt als sein Vorgänger Abbado und schon sowieso als Herbert von Karajan. Also da hat es doch auch vernehmlich geknirscht.
Ganz kurz zum Schluss, Herr Friedrich. Simon Rattle wird am Sonntag 70. Dieser Preis ist also auch ein schönes vorgezogenes Geburtstagsgeschenk, allerdings auch kein Alter für einen Dirigenten. Was ist von ihm zu erwarten aus und in München?
Er wird sich in München weiterhin für den Konzertsaal einsetzen. Er scheint da sehr glücklich zu sein mit dem Orchester, das Orchester auch mit ihm. Er wird in der nächsten Zeit Oper dirigieren, wieder Janáček in Berlin. Also da kommt noch eine Menge und wie Sie sagten, 70 ist eigentlich jung für einen Dirigenten.
Herzlichen Dank, Uwe Friedrich, für dieses Porträt von Sir Simon Rattle, der den Ernst von Siemens Musikpreis 2025 für sein Lebenswerk erhält. Wir kommen zu einem vielleicht doch noch größeren Star der Filmgeschichte, nämlich des Kinos, zu Clint Eastwood. Er war eine ganze Zeit lang das Gesicht des US-amerikanischen Neo-Western, beispielhaft hierfür für eine Handvoll Dollar. Er hat einen Polizisten neuen Typs verkörpert in Dirty Harry und er hat eine inzwischen über 30-jährige erfolgreiche Karriere als Regisseur hingelegt, von Million Dollar Baby bis hin zu Gran Torino. Too big to fail, möchte man über ihn sagen. Mit der einen kleinen Einschränkung, Clint Eastwood ist jetzt 94 Jahre alt. Und jetzt kommt sein neuer Film ins Kino, über den er selbst sagt, dass es sein letzter ist. Juror Nummer 2, ein Justizdrama, auch ein Thriller, aber in einem ähnlichen Setting wie Die Zwölf Geschworenen, das Filmdebüt und Meisterwerk eines Kammerspiels von Sidney Lumet aus dem Jahr 1957. In Juror Nummer 2 hören wir kurz mal rein.
Es war letzten Oktober. Es hat geregnet und ich habe irgendwas angefahren. Ich bin ausgestiegen, habe mich umgesehen. Habe alles gecheckt, nichts gesehen, habe gedacht, es war vielleicht ein Reh, das weggerannt ist.
Ja, Frage an unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus. Um was für einen Fall geht's da jetzt bei Eastwood und seinem Gerichtsdrama?
Ja, das ist ein Fall, bei dem es ums Ganze geht, kann man sagen. Nämlich um eine Verurteilung wegen Mordes oder um einen Freispruch. Und im Mittelpunkt steht eben ein junger Mann, Justin, der lebt in der amerikanischen Provinz in Georgia. Und der wird ja eigentlich gegen seinen Willen in eine Geschworenenjury berufen. Und auf der Anklagebank, da sitzt ein junger Mann, der nach einem alkoholgeschwängerten Streit in einer Bar seine Freundin umgebracht haben soll. Er soll ihr nachgefahren sein, sie getötet haben, sie in eine Schlucht geworfen haben. Und schon bei der ersten Gerichtssitzung, da wirkt dieser Juror so ein bisschen seltsam. Justin Kemp heißt er, der wirkt verstört, denn ihm schwant, dass er selbst die junge Frau, wir haben es ja eben auch gehört, dass er selbst diese junge Frau in dieser regnischen Nacht eben vielleicht angefahren und getötet haben könnte, versehentlich. Ja, er dachte eben, es sei ein Reh gewesen. Und nun, ja, er ist frisch verheiratet, seine Frau ist schwanger, er hat eine Vorstrafe wegen betrunkenen Fahrens hinter sich. Und bei einem Geständnis könnte er für Jahrzehnte hinter Gitter wandern. Und jetzt versucht er eben, die Jury so zu beeinflussen, dass der höchstwahrscheinlich unschuldige Angeklagte nicht lebenslang hinter Gitter muss an seiner Stadt.
Das ist ja einerseits eine Kunst und andererseits gibt es ja massenhaft Vorbilder im Film in Sachen Gerichtsverhandlungen. Welche Machart lässt Clint Eastwood hier erkennen? Welche Perspektive möglicherweise auch?
Ja, Sie haben ja schon vorhin die Zwölf Geschworenen erwähnt. Das war ja so ein klaustrophobischer Film in einem Raum eigentlich immer nur. Und Clint Eastwood, der ist ja ein sehr straighter Regisseur. Also ein Meister, kann man sagen, des schnörkellosen Erzählens. Und auch hier jetzt in Juror Nummer 2, da arbeitet er mit klassischen Mitteln, zum Beispiel Rückblenden. Und die sind unglaublich klug eingesetzt. Zum Beispiel sehen wir zu Beginn die Anfangsplädoyers der Staatsanwältin und des Verteidigers. Und Toni Collette als Staatsanwältin, die zeichnet einen skrupellosen Menschen, einen Mörder, ein Monster. Und der Verteidiger hingegen geht von einem Unfall aus. Er sagt, das Opfer sei im Regen ausgerutscht, von der Straße wohl abgekommen, in die Schlucht gestürzt. Ja, und jetzt sehen wir eben abwechselnd ineinander geschnitten eben Gut und Böse, Pro und Contra, Schwarz und Weiß sozusagen, ja, in einem Doppelmonolog. Und in diesen Doppelmonolog hinein montiert Eastwood einfach das Gesicht von Nicholas Hoult, der in Juror Nummer 2 spielt, und er zeigt dessen Erinnerungen an jeden Abend in Rückblenden, eben die regennasse Straße, den Wald, den dumpfen Aufprall und damit auf ganz einfache Weise konterkariert Eastwood eben diese Gerichtsshow von, ja, vor den Geschworenen, die eben eigentlich immer nur eben die Show kennt, wirklich Schuld oder Unschuld, ja, das eine und das andere. Und letztlich ist da systemisch ja gar keine Nuance und keine Schattierung möglich.
Ich habe ja schon das überreiche filmische Leben von Clint Eastwood in wenigen Stationen erwähnt. Wie reiht sich Juror Nummer 2 denn ein in sein Werk?
Also man muss sagen, Clint Eastwood hat sich ja in 40 Filmen immer wieder mit der uramerikanischen Gewalt auseinandergesetzt und er hat immer wieder die Gewalt auch von Systemen und Institutionen gezeigt und befragt. Also Militär, Boxsport, Polizei, Justiz, der Rassismus der Mittelklasse. Und seinem Kino wohnt aber immer auch eine Utopie inne, denn bei Eastwood können sich Menschen ändern. Sie können ihre Fehler erkennen und manchmal auch die Fehler des Systems, in dem sie stecken. Und in diesem neuen Film, da ist eben die Figur der Staatsanwältin, Faith Kilbrough, übrigens toller Name, die ist die hoffnungsgebende Figur. Toni Collette spielt sie eben so großartig als maskenhafte Funktionärin in diesem geschworenen System. Eine Verurteilung des Angeklagten würde ihrer politischen Karriere nutzen. Aber ganz langsam sieht man eben die Zweifel in ihren Zügen entstehen. Und sie fragt sich, ob sie da vielleicht den Falschen hinter Gitter bringt. Und diese Wandlung ist einfach faszinierend in Szene gesetzt und natürlich auch gespielt.
Wir sind alle irgendwie alt geworden mit Clint Eastwood und Sie haben es gesagt, er hat maßgeblich unser Bild von den USA geprägt und vor allem das von Gerechtigkeit im Film. Wird das jetzt tatsächlich sein letzter sein?
Ja, wir sind mit ihm alt geworden, das stimmt. Und er ist jung geblieben, kann man aber auch mal sagen.
Ja.
Ich meine, ich glaube, ehrlich gesagt, wir müssen jetzt alle stark sein. Aber es hilft wirklich nichts. Eigentlich hätte Eastwoods vorheriger Film Cry Macho schon sein letzter sein sollen. Der kam aber bei der Kritik nicht so gut an. Also hat er noch einen gedreht, nämlich dieses Meisterwerk Juro Nummer 2. Es ist der letzte Film des 94-Jährigen. Und ich weiß ehrlich gesagt selbst nicht, wie das Kino ohne Clint Eastwood auskommen soll. Ich kann und ich will mir das eigentlich noch gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Katja Nikodemus, herzlichen Dank für diese Würdigung. Clint Eastwoods letzter Film Juror Nummer 2 kommt heute ins deutsche Kino. Die Lessing-Tage, benannt nach dem berühmten Autor der hamburgischen Dramaturgie, ein Meilenstein deutscher Theaterhistorie. Diese Lessing-Tage hat Joachim Lux eingerichtet, als er 2009 als Intendant am Thalia-Theater anfing. Ein Festival mit internationalen Gastspielen, in diesem Jahr unter anderem aus Belgien und England, Usbekistan, China und dem Iran und hauseigenen Produktionen und häufig auch mit prominenter Gastrednerin zu Beginn. Jetzt haben die letzten Lessing-Tage begonnen, denn Joachim Lux verlässt das Haus zum Ende der Saison und zur Eröffnung befasst sich Regisseur Christopher Rüping, der mit einem 12-Stunden-Marathon an den Münchner Kammerspielen Furore gemacht hat, mit einem antiken Stoff, den er zeitgemäß umarbeitet. Es geht um Ajax nach der Tragödie von Sophokles, in der der griechische Held erst zutiefst beleidigt wird, dann Amok läuft und sich danach aus Scham darüber ins eigene Schwert stürzt. Ajax und der Schwan der Scham, wie da ein Schwan ins Spiel kommt, das weiß unser Kritiker Michael Lages, der für uns in Hamburg dabei war.
Tja, warum der Schwan der Scham? Tatsächlich taucht nach gut einer Stunde auch Black Swan auf, die Filmversion der Schwanensee-Ballettgeschichte und als Schwan dann auch Natalie Portman, die Hauptdarstellerin damals. Aber so weit sind wir noch nicht. Der Abend beginnt als Experiment. Pallas Athene, die griechische Göttin und Odysseus, ihr Protégé in der Geschichte vom Kampf um Troja, schauen einer Figur, die Ajax sein soll, beim Chillen zu. Wie wird sie, Ajax ist hier eine Frau, das ist derzeit so üblich, wohl reagieren auf den Albtraum, den die Göttin gerade für sie vorbereitet?
Sie ist mein Dorn im Auge. Sie ist so respektlos, allen gegenüber, schämt sich für nichts. Da ist kein Funken Demut in ihr.
So erzählt der antike Autor Sophokles von Ajax. Der rettete den Leichnam des Superkämpfers Achill aus der Schlacht, damit die Griechen ihn ordentlich begraben konnten. Und er will dafür belohnt werden mit dem Schild des Achill, der Rüstung, die fast unverwundbar macht. Tatsächlich aber bekommt Odysseus diese Rüstung, hier ein Glitzerhemd aus Gold. Ajax schaut in die Röhre und dreht durch. Alle Heerführer will er töten aus Rache, die Göttin aber lässt ihn wahnsinnig werden und so metzelt er ersatzweise eine Herde Rinder nieder. Das ist Ajax dann so peinlich, dass er sich ins eigene Schwert stürzt, aus Scham. Tatsächlich interessiert sich das Team um Regisseur Christopher Rüping nur für diesen finalen Gedanken und dafür, dass er so nicht mehr erzählt werden kann heutzutage. Wer stürzt sich denn schon noch ins Schwert? Das blutige Gemetzel ist derweil leicht zu bewerkstelligen in Hamburg. Maya Beckmann als Ajax schüttet mehr als ein Dutzend Eimer Blut aus über Nils Kahnwald als Odysseus, bringt sogar einen Blutschlauch in Anschlag. Dahinter steht ein kleiner Turm, von dem herab sich Ajax umstandslos auf eine Matratze stürzen könnte, wie ins Schwert. Er, genauer sie, macht aber Umstände, weigert sich, sagt trotzig nö und will Odysseus zum Trotz noch eine Weile drüber nachdenken, worauf der, damit der Mythos wieder stimmt, ein Double einsetzen will, eine Zweitbesetzung. Diese junge Frau aber behauptet, zuvor schon mal Zweitbesetzung gewesen zu sein, eben als Körperdouble für genau Natalie Portman im Black Swan Film. Jetzt also, hurra, sind wir angekommen beim Schwan. Lange hat's gedauert und nun dreht Christopher Rüppings Regiefantasterei endgültig ab, weil auf den Körper der tanzenden Zweitbesetzung damals nur das Gesicht von Miss Portman montiert wurde mit modernster Videotechnik, wechseln nun fast alle immer wieder das Gesicht vor der Kamera, die den Abend begleitet. Wer ist noch wirklich wer? Alles ist manipulierbar, also kann das niemand mehr mit Bestimmtheit sagen. Hatte der historische Ajax etwa recht, als er sich für den peinlichen Blutrausch zu entschuldigen versuchte mit dem Satz, den Angeklagte vor Gericht sehr gut kennen dürften? Das war nicht ich, das war jemand anders, irgendein anderes Ich. Ist das die wesentlichste Erkenntnis an diesem zutiefst verschwurbelten Theaterabend, dass wir heute keinem Gesicht mehr trauen können, das uns vor Augen geführt wird? Na, das wäre ja mal eine herausragende neue Erkenntnis. Glückwunsch, Thalia Theater. Aber im Ernst, dieses Stück Theater ist ein furioses Durcheinander, umjubelt zwar, doch ziemlich ärgerlich, weil es den Kern vom antiken Stoff überwiegend ignoriert, um etwas ganz anderes zu erzählen, dass nämlich ein spektakulärer sterbender Schwan auch nicht mehr das ist, was er früher mal war. Aber da ist ab und zu dann doch noch Sophokles, dem es um viel mehr ging.
Warum geht's euch immer nur um euch? Es geht doch um so viel mehr, oder nicht? Es geht um die Sache, die größer ist als ihr.
Was ist denn die Sache?
Demut ist die Sache. Tun, leiden, lernen ist die Sache.
Ja, darum könnte es gehen. Und Regisseur Rüping hat wirklich Glück, dass das Thalia-Ensemble selbst in Schnickschnack, Firlefanz und Brimborium standhaft bleibt. Und so siegt selbst hier noch das Theater über Hybris und Selbstüberschätzung der schlimmeren Sorte.
Michael Lages über die Premiere zur Eröffnung der Lessing-Tage in Hamburg. Und jetzt noch die Kulturmeldungen mit Enne Seidel. Da geht es zuerst um ein Unternehmen, das seine Kunst loswerden will.
Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer verkauft große Teile seiner Kunstsammlung. Im Sommer sollen unter anderem Werke des Expressionismus und der deutschen Nachkriegskunst in einem Kölner Auktionshaus versteigert werden. Darunter zum Beispiel das Ölgemälde »Rot im Zentrum« von Ernst Wilhelm Ney. Wie und wo in Unternehmen miteinander gearbeitet werde, habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert, heißt es zur Begründung. Das habe auch Auswirkungen darauf, wie Kunst am Arbeitsplatz gezeigt werde. Soll wohl heißen, in Zeiten von mobilem Arbeiten und Großraumbüros braucht es keine repräsentativen Ölgemälde mehr, die früher an den Wänden großer Einzelbüros hingen. Für junge Kunst soll in den modernen Bürolandschaften des Bayer-Konzerns aber weiterhin Platz sein. Und ich werde dich nie wieder Papa nennen, so heißt das Buch von Caroline Darion. Sie ist die Tochter der Französin Gisèle Pélicot, die von ihrem Mann über Jahre hinweg betäubt, vergewaltigt und anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten wurde. Heute ist das Buch von Caroline Darion in Deutschland erschienen. Sie beschreibt darin, wie sie von den Taten ihres Vaters erfahren hat und wie sie den Gerichtsprozess gegen ihn mit vorbereitet hat. Der Prozess im französischen Avignon hatte im vergangenen Jahr eine breite Debatte über sexualisierte Gewalt ausgelöst. Heute setzt sich Caroline Darion für Aufklärung ein und versucht, anderen Opfern zu helfen.
Ich habe sofort verstanden, dass das, was wir erlebt hatten, nicht einfach eine Meldung in der Rubrik Vermischtes war. Wenn wir über 10 Jahre hinweg so verhöhnt und manipuliert werden konnten, wie viele Opfer gibt es dann in Frankreich insgesamt? Die chemische Unterwerfung ist eine Methode, die Sexualstraftäter häufig anwenden. In Frankreich und in ganz Europa.
Caroline Darion, die Tochter von Gisèle Pélicot. Heute ist ihr Buch auf Deutsch erschienen. Eine gute und eine weniger gute Nachricht gibt es für die Komische Oper in Berlin. Zuerst die gute. Die Sanierung der Oper kann trotz der Einsparungen im Berliner Haushalt weitergehen. Zunächst war befürchtet worden, dass die Sanierung wegen der Sparmaßnahmen gestoppt werden muss. Nun wurde aber doch noch Geld aufgetrieben. Die Sanierung soll jetzt zum Teil aus Eigenmitteln der Opernstiftung finanziert werden. Dafür soll ein Verwaltungsgebäude der Oper beliehen werden. Und jetzt die weniger gute Nachricht. Die Sanierung der Komischen Oper wird trotzdem länger dauern als bisher geplant. Intendantin Susanne Moser rechnet damit, dass die Oper erst zwischen 2030 und 2033 fertig wird. Bisher war sie von 2029 ausgegangen. Während der Sanierung spielt das Ensemble in einer Ausweichspielstätte im Stadtteil Charlottenburg. Die Sanierung soll insgesamt knapp 500 Millionen Euro kosten. Der Film Konklave von Regisseur Edward Berger geht als Favorit ins Rennen um die britischen Filmpreise, die BAFTA Awards. In gleich 12 Kategorien wurde Konklave nominiert und ist damit der Film mit den meisten Nominierungen. Der Thriller über eine Papstwahl hat unter anderem Chancen auf die Preise für den besten Film, das beste Drehbuch, die beste Regie und die beste Filmmusik. Verliehen werden die britischen Filmpreise in genau einem Monat in London. Konklave hat auch schon einen Golden Globe für das beste Drehbuch gewonnen.
Danke, Enne Seidel. Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten und in den Informationen am Abend dann alles Aktuelle zu Bidens Abschied, zum Abkommen über die Freilassung der israelischen Geiseln und zum Anschlag in Magdeburg. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.